Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu Lea und Loa live. Live darum, weil wir an den Drehtagen sind, in der alten Kaserne zu Winterthur. Das ist wieder etwas Besonderes. Wir haben mal gesagt, wir hören auf, jedes Mal sagen, es ist wieder etwas Besonderes. Wir müssen es wieder sagen heute, oder Lea?
Ja.
Siehst du es auch so?
Unbedingt.
Live, weil Leute uns zulassen, hier live, an den Drehtagen im Rahmen eines Kurs. Darum ist das besonders. Und sonst ist alles genau gleich. Wir freuen uns auf unseren heutigen Gast, Christian Brünnimann. Herzlich willkommen.
Willkommen.
Danke, dass wir vorbeikommen durften. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, ist cool. Christian, kenne ich schon zeitlich schon ewig gefühlt. 25 Jahre, 20 Jahre so. Und wir kennen uns zeitlich, stundenmässig richtig wenig. Und die Stunden, die wir miteinander verbracht haben, die sind einfach immer total lässig gewesen. Und jetzt ist es so, dass der Christian, Leiter vom Betula in Romanshorn, der wird diesen Sommer pensioniert.
Das heisst, wie lange schaffst du noch
konkret? Bis Ende November.
Ah,
Spatzummer.
Spatzummer. genau.
Ah, das habe ich nicht gewusst.
Ist das Alters?
Ja, mein Kompagnon wird dann Ende November 65.
Ja.
Und wir haben zusammen angefangen und hören auch zusammen auf.
Okay.
Ich gehe ein bisschen früher, also in Pension.
Genau. Und ihr habt zusammen angefangen vor 30 Jahren,
glaube ich? 36
Jahre. 36 Jahre. Ja, das gibt es fast nicht mehr. Und ihr seid hier als Co-Leitung eingestiegen?
Ja.
Wahnsinn.
Wir sind 36 Jahre lang, haben wir zusammen Co-Leitung gemacht.
Wow. Fast so lange wie ich mit meiner Frau zusammen.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Wir sind eigentlich geheiratet.
Fast noch ein bisschen mehr, ja.
Ja, fast noch mehr als geheiratet. Also, die letzten 36 Jahre hast du den Stefan mehr gesehen als deine Frau.
Ja, das stimmt. Das ändert sich jetzt.
Ja. Freut sie sich immer, oder?
Sehr gemischte Gefühle.
Ja.
Ich als Optimist, ich freue mich.
Ja. Genau. Für dich, Lea, der Christian hat eben im ersten Durchgang Lohntrainer Weiterbildung gemacht und ist nachher in das Betula und hat die Institution, du korrigierst mich, wirklich gesagt, hey, wir werden eine lösungsorientierte Institution, wir setzen alles dran, Weiterbildungen, neues Personal und so. Und für mich ein bisschen, weißt, an dem Ostecke von der Schweiz, in dem wahnsinnig schönen Bodenseegebiet, still und aktiv vor sich hingeschafft und einfach mega viel Zeug entwickelt. Und es ist höchste Zeit, dass wir ihn noch verwünschen vor der Pension, dass er mal der Welt kann sagen kann, was sie alles entwickelt hat. Etwa so. Das ist der Vorspann.
Das ist gut.
Ist das gut? Erzähl mal, wo magst du dich erinnern, wo ihr angefangen habt, wo du gesagt hast, jetzt machen wir los. Das ist ja nicht 36 Jahre her.
Nein, das ist es nicht. Ich weiß noch gut, wie das Thema geworden ist. Wir hatten zwei Mitarbeiterinnen mit einem Burnout. Eine ganz schweres, mit Klinikaufenthalt. Und ich haben gesagt, das kann es nicht sein. Also die Arbeit darf doch unsere Mitarbeiter nicht krank machen. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach irgendeinem agogischen Ansatz, wo ein bisschen wie sicherstellt, dass unsere Leute nicht ausbrennen. Das war so die Initialzündung für dem. Es hat dann, das Bundesamt für Gesundheit hat ein Projekt gehabt. Da hat wirklich da zum Thema gehabt, Arbeitshygiene. Und ich bin an die Projektauswertung gegangen auf Bern. Und haben dann dort Schirmers kennengelernt. Vom Auboden.
Hans und Marianne.
Genau. Und ja. Die Schirmers haben erzählt, dass sie das Jahr in dem Projekt genutzt haben, um sich über die Lösungsorientierung Gedanken zu machen. Und dann ist der Name Marianne und Kasper Böschling gestanden. Und gefühlt zwei Tage später bin ich bei denen auf dem Balkon gewesen. Ich habe angerufen, Marianne hat abgeholt und gesagt, komm mal vorbei. Dann bin ich von Romanshorn in den Zug gestiegen, bin zu Beschlins auf den Balkon und der Kasper sagt, ja Christian, Was muss denn passieren, dass wenn du heimfährst, das Gefühl hast, es lohnt sich, dass du gekommen bist? Und dann hat er mich schon gefangen. Das ist eigentlich die Frage. Hat schon gelangt, um da oben in eine andere Richtung zu denken. Also der Dreh hat dort schon passiert und dann hat das so seinen Gang genommen. Aber angefangen hat es, und das finde ich wirklich schon auch noch interessant, ist die Gesundheit der Mitarbeiter im Fokus zu stellen, ein agogisches Konzept zu entwickeln, wo man davon ausgehen kann, dass die Leute, die bei uns arbeiten, aber gut verträgen. Das hat sich in weiten Teilen auch wirklich bewahrheitet.
Ist das, weißt, wenn du jetzt das so erzählst, habe ich das Gefühl, fällt das auf einen fruchtbaren Boden, weil du irgendwie psychisch, charakterlich schon ein Typ gewesen bist,
ja, ja.
Wo ja. Einfach das geht an und dann zack, sprießt gerade das Plänzchen.
Ja, das hat...
Hat einfach zu dir passt.
Das hat total passt. Ja. Ich habe gelitten wie ein Hund. Wenn ich als Leiter von dieser Einrichtung Leute sagen, sie müssen jetzt gehen.
Ja.
Sie müssen jetzt die Richtung verloren, wie sie zum Beispiel Drogen konsumiert haben im Haus. Das ist vor 35 Jahren ist das so gewesen. Das war ein konzeptioneller, das war ein Wahrheit.
Also wieso?
Also
das ein bisschen umschreiben.
Vor 35 Jahren hat man mit Suchterkrankungen, Menschen mit Suchterkrankungen wirklich mit vielen Strukturen und klaren Regeln geschafft.
Mhm.
So. Und das ist heute Gott sei Dank anders. Oder?
Ja.
Aber da, wenn wir mit Fachleuten von der Suchtberatung geredet haben und uns beraten haben, wie wir sollen mit solchen Sachen umgehen, dann ist es klar gewesen, wenn wir nicht konsequent sind, so, dann wächst halt auch über den Kopf. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Ich habe immer gefunden, also mit dieser Person, die jetzt den Ausrutscher gemacht hat, also wir reden auch nie von Rückfällen, sondern immer von Vorfällen. Also jemand, der einen Vorfall hat, der macht ja nichts anderes, als das er vorher schon gemacht hat. Ich habe immer gefunden, mit der Basis von dem Vorfall, also von dem Drogenkonsum, können weiter zu arbeiten, das gibt ja auch Boden. Und trotzdem war es so, dass ich als Leiter da, ist auch zu meinem Job gehört, ich musste denen kündigen und sagen, jetzt hast du Zeit, bis zum Abend zum Packen und dann musst du gehen.
Okay. So.
Und das Loa-Verständnis, das ist bei mir wirklich, wie du sagst, auf eine Gemachtsfähigkeit. Und ich bin auch sicher, wenn ich Loa nicht kennengelernt habe, dann wäre ich nicht mehr in dem Beruf.
Ja.
Ich wäre irgendwann ausgebrannt und hätte etwas anderes gemacht. Da hatte ich keine Angst, wenn mir etwas Gutes in den Sinn kommt.
Ja.
Aber ich hätte etwas anderes gemacht.
Ja.
Ich habe das wie nicht vertraut.
Ja. Zwei Fragen. Die eine ist, wie machen wir es heute, wenn jemand Drogen konsumiert? Und die andere Frage ist, wie hast du denn den Stefan ins Boot geholt?
Für Loa?
Mhm. Und da hast du ja zuerst ihn müssen und nachher den Rest oder so.
Also es ist schon so, dass man von der Co-Leitung her an und für sich schon ganz früh eine Aufteilung gehabt, dass der Stefan für die Finanzen verantwortlich ist und ich für den Betrieb.
Ja.
Also wir haben die ganze Agogik haben wir nur ganz am Anfang zusammen gemacht. Mhm. Zu einem späteren Zeitpunkt hat er die ganzen Finanzen geregelt, ist dann auch an der Fachhochschule St. Gallen als Dozent gearbeitet und hat 30% bei uns geschafft. Und ich an und für sich, seit vielen Jahren mache ich die Agogik. Aber trotzdem ist das bei ihm problemlos gegangen, dass er gefunden hat, ja, aber da müssen wir sicher weiterverfolgen. Wir haben ja dann auch eine Weiterbildung gemacht für alle Mitarbeiter und für den Vorstand.
Ja.
Also wir haben wie gesagt, da bist du dabei gewesen, die Weiterbildung hast du. Also den Einführungskurs hast du gemacht. Wir haben wie gesagt, es ist eine Entscheidung vom Trägerverein, in welche Richtung dass wir konzeptionell gehen. Weil wenn uns etwas anderes einfällt, was wir auch noch arbeiten können, dann soll das weitergehen. Und dann soll das über den Trägerverein gehen und nicht über die Leitungspersonen. Und so haben wir vor allem am Anfang an alle im Boot gehabt. Und da hat uns auch den Rücken gestärkt gegenüber einzelnen Mitarbeitenden oder Mitarbeitern der Gruppe, die gesagt haben, das funktioniert nie. Also wir haben immer können sagen, es ist auch ein Entscheid von der Trägerschaft. So.
Was hat es denn für kritische Stimmen gegeben?
Ein Satz, wo mir geblieben ist, ich gehe noch mit 4 Jahren studieren, zum Nass gegenüber fragen, was es braucht.
Ja.
Okay.
Das ist so, also da hat mir wirklich jemand gesagt von einer Wohngruppe. Also, und da war eine Sozialpädagogin, die den auch gekündigt hat.
Also
und
wenn ich 4 Jahre studiere, dann komme ich ja daraus. Dann muss ich niemand mehr fragen, wie es geht.
Genau. Ja. Also da war so eine Antwort. Oder? Mit unseren Leuten geht das nicht. Das mag gehen mit Menschen mit einer kognitiven Behinderung, aber im Bettola wohnen Menschen mit psychischen Erkrankungen, manchmal verbunden mit einer Suchterkrankung. Genau. Aber zurück auf die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit Sucht um, mit Vorfällen um? Wir handeln da miteinander aus. Also wie geht es weiter? Also, ja. Wir probieren auf den Grund zu kommen, was hilfreich ist, um jetzt die nächste Zeit zu überstehen. Es gibt Leute, die Vorfälle haben, die nachher einen unglaublichen Suchtdruck haben, wo wir dann miteinander auch Hilfsmassnahmen abmachen, manchmal auch im Vorfeld schon. Wenn das eintrifft, dann machen wir die und Unterstützung. So. Also das ist...
Sind denn ihr immer für Suchtkranke auch ein Ort gewesen?
Ja, es ist schon so, dass Menschen mit psychischer Erkrankung eben dann manchmal in Form von Selbstheilungsversuchen eben auch Drogen konsumieren. Also dass ihre Symptome weniger stark sind oder gar nicht mehr da, wenn sie Drogen konsumieren. Ja. Da gibt's schon, also, es gibt es dann eben oft so als Zusatz zu einer psychischen Erkrankung gibt es eben auch noch Leute, die Suchtmittel konsumieren. Vielleicht ein bisschen mehr als ein Drittel von den Leuten.
Ja, aber weißt du, früher, wo es noch strikt war, wo du hast müssen künden, ist dann da schon im Konzept gewesen, dass ihr suchtkranke Menschen betreut? Weil das wäre ja absurd. Also wenn du suchtkranke Menschen betreust und sie dürfen nichts konsumieren, dann musst du es gar nicht betreuen, finde ich. Oder? Wenn du einen verhaltensauffälligen Jugendlichen betreust und der tut blöd, dann muss er gehen.
Das Selbstverständnis, das man heute hat, das war auch anders.
Okay.
Also ein Studienkollege von mir hat eine Suchtstation geleitet und die sind fast bankrott gegangen, weil von 6 Klienten 4 miteinander konsumiert haben und er musste alle 4 schicken.
Okay.
Ja, also das war hier ein anderes Selbstverständnis. Ja.
Genau. Da ist dein Finanzchef auch froh, dass ihr angefangen habt, lösungsorientiert zu arbeiten. Dann hat er mehr Kohle gehabt. Plötzlich,
oder? Ja, das ist natürlich für die Belegung schon anders. Oder? Also, es ist planbar. Also.
Ja.
Ja. Genau. Aber ich würde schon sagen, der ganze Suchtbereich ist bei uns nicht das bestimmende Thema im Alltag. Ist es nicht.
Wie viele Leute arbeiten denn bei euch und wie viele wohnen die Leute auch bei euch?
Ja, also. Wir haben gut 40 Mitarbeitende, die bei uns arbeiten. Wir haben 70 Leute, die bei uns wohnen. Und haben noch etwa 15 Leute, die bei uns Wohnbetreuung stundenweise einkaufen. Also man sagt, so begleitet zu wohnen. So, die leben in einer eigenen Wohnung und sind in den meisten Fällen ehemalige von uns und beanspruchen dann einfach Unterstützung von uns noch stundenweise. Und zahlen dann das auch im Stundentarif. Und der Rest von diesen 70 Leuten, wir haben 15 Plätze in einem 24-Stunden-betreuten Angebot, wo immer jemand da ist, 7 Tage in der Woche. Wir haben 8 Plätze in einem Teilzeit-betreuten Angebot, da ist immer der Tag durch jemand da. Und den Rest haben wir im begleiteten Wohnen. Also das sind Einzelwohnungen, die wir gemietet haben, wo die Leute in einer Wohnung leben und das Betreuungssetting mit ihren Bezugspersonen abmachen. Für alle, die bei uns wohnen, gibt es so im Hintergrund verbindende Angebote, Erlebnispädagogik oder am Sonntag ein Brunch, wo man einfach teilnehmen kann, wenn man sich wie will, noch eine zusätzliche Leistung beziehen. Also wenn jemand zum Beispiel über die Ostern läuft das sehr gut, wenn es dann einfach 4 Tage sind, wo Betreuungspersonen eigentlich frei haben, oder? Wo sie dann können so und sagen, okay, ich mache einen Ausflug mit oder ich gehe noch am Brunch, dann habe ich noch irgendwo, bin ich noch abgebunden. Oder? Und natürlich Tagesbetreuungsangebot, wo wir machen.
Wo und das ist was zum Beispiel?
Da geht vom niederschwelligen Atelier, wo ich einfach reinlaufen kann, Kaffee trinken, Zeitung lesen, wieder gehen. Oder für die, die auch noch im Atelier sind, das Mittag kochen. Das ist so wie das Niederschwelligste. Dann haben wir einen Mittagstisch, wo man einfach kann kommen, mit anderen Leuten zusammen einkaufen, Mittag kochen, essen. Dann wieder gehen, bis hin zu Industriearbeiten in einer Werkstatt. Garten haben wir, Dienst, also Hausdienst. Wir machen so Hauswartsaufträge, die wir übernehmen zusammen. So.
Extern, ja.
Extern, ja. So Sachen, ja. Genau.
Jetzt noch mal schnell auf den Anfang zurück. Also du hast gesagt, das war es dann gerade. Und dann, was haben wir geändert? Also du hast gesagt, wir haben eine Weiterbildung gemacht, aber dann haben wir ja müssen irgendwelche Sachen neu installieren, erfinden oder verändern oder so.
Also geholfen in der Umsetzung haben das Marianne und Kasper. Schon, die sind dann so ziemlich oft und regelmäßig sind die für Teamberatungen gekommen, sind in die einzelnen Teams gegangen und haben dort eine Art Supervision gemacht und haben so ganz konkret unterstützt. Also mit ihnen haben wir dann auch einzelne Gefäße angeschaut, zum Beispiel Teamsitzungen und so. Das ist so wie das eine gewesen. Das sind wirklich...
Und die haben dann verändert?
Ja.
Was haben
wir? Ja, weil zum Beispiel Teamsitzung finde ich ultra spannend.
Also Teamsitzung ist ein unglaublich gutes Beispiel. Also bevor wir Lösungsorientiert geschafft haben, haben wir jeden Dienstag vom Morgen um 8 Uhr bis etwa um 1 Uhr Teamsitzung gehabt. Jeden Dienstag. Wir haben alle Klienten durchgenommen, also alle Nutzerinnen und Nutzer durchgenommen. Wir haben gewusst, wie es laufen muss. So. Und das hat unglaublich viel Zeit gebraucht. Und jetzt mit Loa haben wir, also in dem Bereich, den ich jetzt erzählt habe, haben wir alle 2 Wochen, 3 Wochen Teamsitzung, die geht 1,5 Stunden.
Okay. Und inhaltlich?
Wir reden nicht mehr über die Nutzerinnen und Nutzer. Wir reden nur noch, wenn es Bedarf gibt, den Austausch. So, aber es gibt keine Traktandenliste mehr, wo die aufgeführt sind, wo wir über jeden, der bei uns über die Pfähle redet, machen wir
genau. So.
Sondern wenn wir über die Pfähle reden, ist der Fall dabei. Ja. Also es gibt eigentlich keine Besprechungen mehr, die wir machen, ohne dass die Nutzerinnen und Nutzer dabei sind. Also das ist eine ganz grosse Änderung. Wir haben nur noch über uns geredet. Wie geht es uns mit dieser Person oder mit dieser Person? Wir haben viel Reframing gemacht. Ich erinnere mich da an unglaublich schöne Momente auch, wo ein Mitarbeiter gekommen ist und gesagt hat, ich mag nicht mehr mit dem Pascal. Ich sehe den Sinn und den Grund, warum er bei uns nicht mehr. Ich will von jedem, der hier am Tisch sitzt, einen guten Grund hören, warum er bei uns ist. Und dann geht das 5 Minuten und Pascal sagt, alles wieder gut. Danke vielmals.
Das ist so. Das ist ja eben einfach. Einfach und gut, oder? Das kann man einfach morgen machen.
Genau, kann man gerade umsetzen.
Ja.
Cool. Also sicher haben wir die ganze Sitzungskultur geändert. Wir haben auch angefangen, Bürotüren nicht mehr zuzumachen.
Ja.
Sondern die Bürotür ist allem für sich nur noch zu, wenn ganz etwas, wirklich etwas passiert, was niemand wissen darf.
Ja.
Also eine Klientin ist schwanger und die Gruppe darf es nicht wissen. So. Ja. Aber sonst ist die Bürotür offen, die Leute können reinlaufen, können rauslaufen. Sie sind eingeladen, am Rapport teilzunehmen.
Ja.
So. Also wirklich, wir machen noch Rapport, also der, wo den Dienst, der den Tag durchgebracht hat, übergibt dann den Dienst am Abend. Das sind wichtige Sachen, die man rapportieren muss, woran man denken muss, so und so. Und da können die Leute dabei sein, wenn sie wollen.
Sind sie auch?
Selten. Wenig, ja. Selten.
Was heisst die Leute?
Bewohnerinnen und Bewohner, die nutzen.
Ja. Genau. Also es ist das Swiss-Prinzip, wir reden nicht mehr über unsere Leute, sondern wir reden mit ihnen. Ihnen. Nicht über sie, sondern mit ihnen. Mhm.
Genau. Das hat auch den Vorteil, dass sich die Sprache geändert hat. Mhm. Also unsere Bilder von den Nutzerinnen und Nutzern sind ganz anders. Oder? Sie sind ja da. Wir müssen uns gar nicht mehr vorstellen. Wir müssen uns nicht überlegen, was brauchen sie. Wir können sie direkt fragen.
Ja.
Und das hat wirklich sehr schnell sehr gut Fuß gefasst. Auch die Erhaltung hinter dem.
Oder? Ja. Hast du noch mehr Beispiele?
Was wir ganz umgesetzt haben. Früher hatten wir einen Förderplanungsprozess. Das war eine Tabelle, wie man es. Also wir sind lange auch ISO 9001 zertifiziert. Wer da weiss, das ist eine Wirtschaftsnorm. Oder? Dort schafft man viel mit so Tabellen, mit so Massnahmen. Und so hat auch unsere Förderplanung ausgesehen. Und die haben wir grundlegend geändert. Also wir stellen jetzt unseren Nutzenden oder auch denen, die bei uns arbeiten. Da haben wir 4 verschiedene Methoden. Und wir können anbieten, Tools, wie man mit ihnen könnte, so richtig Entwicklung gehen. Also das Wort Ziel fällt fast nicht mehr, sondern es geht um Wünsche. So. Wo möchte ich gerne sein? Ja. Und das Tool, wo an und für sich die meisten Leute, die bei uns wohnen oder auch bei uns arbeiten, wählen, ist eine Timeline, sagen wir dem. Da haben wir selber entwickelt. Du hast ja gefragt, was haben wir entwickelt?
Ja, ja.
Da haben wir einen ganzen Tisch voll so kleine Bildchen. Da fängt vielleicht an beim Inspektor Colombo, geht über einen Männli-Leu, also einen männlichen Löwe in der Savanne, wo so da hockt, selbstsicher und stark. Also gibt es einen Haufen Geld oder einen vollen Wäschebecher. Also die Leute können ein Bild nehmen, das sie anspricht und sagen, da möchte ich an und für sich gerne sein. in dieser Planungsperiode, in diesem Jahr, ich möchte dorthin. So. Und dadurch, dass sie das über ein Bild machen, ist auch gar nicht so das Ziel oder es ist ein Krampf, ich muss etwas erreichen. Das ist wie nicht das Thema, weil viele Leute, die bei uns wohnen, sind müde von dem Thema, haben viel Klinikerfahrung, haben unglaublich viele Abbrüche hinter sich, haben einen schlechten Zugang zu so Zielgeschichten, oder? Sondern sie wollen dann für sich irgendwie einfach ein gutes Leben haben, das irgendwie überstehen. Oder? Und mit diesen Bildern bringen wir es eigentlich fertig, dass sie so ein bisschen etwas herausfinden, was sich für sie lohnen würde. Und dann haben wir in der Mitte von dem A3-Blatt haben wir also die Möglichkeit zu sagen, da stand ich jetzt, die Ressourcen bringe ich mit, das habe ich schon gelernt. Und dann machen wir wie eine Verbindung vom Heute zu dem, wo ich hin möchte. Da kann eine Schlangenlinie sein, da kann eine gerade Linie sein. Und auf diese Linie gibt es vielleicht zusätzliche Bilder, die man kleben kann, die dann heisst, mich würde unterstützen. Das und das kommt mir in den Sinn. Ich nehme da jetzt den Leu. Ein bisschen selbstsicherer sein, sich nicht vor allem reinreden lassen, würde man etwas nützen. Oder? Und dann gestalten wir so den Weg, inklusive auch, wer kann mich unterstützen in dem? Was ist hinderlich? Was mache ich, wenn das nicht eintrifft? So. Also da kann man eigentlich in einem relativ kreativ gestalten, den Zielprozess oder den Entwicklungsprozess. Das ist etwas, wo ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut. Und auch Mitarbeiter, die bei uns einen richtigen Lohn verdienen, die wählen eigentlich im Entwicklungsgespräch oft die Timeline. So. Also wir haben nicht verschiedene Instrumente für die Entwicklung der Menschen, die bei uns arbeiten oder wohnen. Wir haben für alles Gleiche. Es ist wichtig, dass es nützt. Und das hilfreich ist. Das cool.
Und Entwicklungsgespräche sagen andere Quali-Gespräche oder ja, Mitarbeitergespräche genau. Und ihr sagt Entwicklungsgespräche. Also die Sprache, merke ich, ist bei euch auch. Also ihr habt gesagt, wir reden nicht über Ziel, sondern über Wünsche, finde ich cool. Habe ich so noch nie gecheckt. Das finde ich super. Da, ihr redet über Nutzer.
Ja, Nutzerinnen und Nutzer.
Nicht Klienten.
Im Moment. Das verändert sich immer. Ja. Das ist, glaube ich, der Zeitgeist ist da auch.
Ja. Also Nutzer ist ja User.
Ja, genau. Ja. Ja. Wir haben auch Ressourcenrat. Das ist so der zweite wirklich coole Prozess. Es sind ganz viele Kärtchen, wo Fähigkeiten draufstehen. Also ich kann mit meinem Geld umgehen. Ich kann mich gesund ernähren. Ich habe pünktlich aufstehen, ich habe Kontakt mit meiner Familie pflegen und. Also es sind, ich sage jetzt, 40 verschiedene Fähigkeiten. Und in so einem Entwicklungsprozess tut man die auf den Tisch. Also die Leute, die bei uns wohnen, die wählen dann die oder die oder die Methode. Die sagen vielleicht, ich will das mal kennenlernen, dann legen wir die Karte auf den Tisch. Und in der Lösungsorientierung sagt man ja nicht, es käme dir, glaube ich, noch gut, wenn du etwas besser mit dem Geld umgehen könntest. Aber wenn es da auf dem Tisch liegt, ich kann mit dem Geld umgehen. Dann wählt es vielleicht jemand für sich. Oder er sagt vielleicht, da bin ich so viel so weit entfernt von dem. Da packe ich sicher im Moment nicht, da tue ich ganz auf die Seite. Auch das geht, oder? Ja. Und schlussendlich gibt es Sachen, wo jemand schon packt, also wo jemand schon kann, wo jemand sich nicht zutraut, wo er sagt, ist zwar interessant, aber will ich nicht im Moment. Und meistens bleiben vier, fünf Kärtchen liegen und man kann sagen, okay, das ist doch jetzt einfach das Thema für die nächste Zeit. Ich kann mit dem Geld umgehen, ich nehme Kontakt mit meiner Familie auf und. Dann liegen die Kärtchen da, kleben wir es auf das Papier und dann wieder die Hilfsprozesse einzeichnen. Also was nützt dir etwas, was nützt dir nichts? Oder? Aber anstatt dass wir ihnen sagen, das ist doch jetzt noch nötig, so, merken sie es selber, indem sie einfach die Fähigkeit auf dem Tisch liegen haben oder? Und sie die wie angumpt, sage ich einmal. Also manchmal gumpen sie einfach die Leute an und sagen, ja, eigentlich ist jetzt Zeit. Und das mal packen. Und das ist auch, ist ein, finde ich, ein cooles Instrument.
Das ist etwas, oder? Ja, ich wäre jetzt noch ein bisschen ans Ende gesprungen, aber vielleicht ist es jetzt ein bisschen vorgegriffen.
Wie das Ende?
Ja, oder dein Leiter-Ende.
Ah, das ist nicht gut. Wir müssen eben auch über den Grossvater reden und über den Ruder. Ruder Christian, weißt du? Ja. Und wir machen ja über das Ende.
Wie übergibst du oder ihr, wie übergebt ihr das? Ist das eh ein Selbstläufer, weil die Mitarbeitenden das und Nutzerinnen das kennen und einfach weitermachen ohne euch?
Wir haben vor 5 Jahren über die Fachhochschule haben wir die Leute, die Angehörigen von Bettola gefragt, wie sollen da weitergehen nach uns. So, und haben wirklich eine breit aufgestellte Umfrage gemacht, wo ein Projektauftrag von der Fachhochschule daraus geworden ist, wo wir dann auch gehört haben, die meisten Leute, die bei uns wohnen oder arbeiten, schätzen unsere Haltung. Und sie möchten eigentlich, dass das bleibt. Und sie haben das Gefühl, wenn die Führung weiterhin geteilt ist, also wenn es nicht einfach so eine klassische Führung gibt mit einem Chef, sie haben so ein Gefühl gehabt, wenn es weiterhin eine geteilte Führung gibt, ist die Chance gross, oder, dass das erhalten bleibt. Und dann hat der Vorstand vom Verein den Entscheid gefällt, dass es richtig geteilte Führung geht. Sie haben gesagt, so eine Co-Leitung wird sehr wahrscheinlich schwierig werden, die einfach so für sich alle funktioniert. Sondern sie haben dann gesagt, okay, wir wollen das eigentlich breiter machen. Und wir sind jetzt seit 2,5 Jahren in einer Organisationsentwicklung, wo es darum geht, dass die bestehenden Teamleitungen und die Leitung Wohnen und die Leitung Finanzen, da wird die zukünftige Geschäftsleitung. Also es sind bis auf jemanden alles Leute, die schon mehr als 10 Jahre bei uns arbeiten. Mhm. Die übernehmen den Betrieb und jemand ist in Pension gegangen und ersetzt worden mit einem Externen. Und das ist auch gut, ein bisschen Blut von aussen. Genau. Aber eigentlich übergeben wir den Betrieb den Leuten, die jetzt schon bei uns sind.
Und das ist ja eine langjährige Mitte?
Langjährige, ja, bis zu 15 Jahre, genau. Also es gibt einen Primus inter pares in dem Mine. Der ist nach aussen ein bisschen Ansprechperson für alles, was man nicht klar kann zuweisen. Also wenn jetzt zum Beispiel das ZLB mal eine Frage hat, das Betula, dann werdet ihr über den Primus inter pares
kommen. Okay.
Ja. Der ist nach außen einfach so ein bisschen am sichtbarsten.
Und Außenminister, ist, so.
Genau.
Ja.
Genau.
Okay.
Ja.
Dann kann man ja überleiten, wie geht Loa weiter für dich, wenn du nicht mehr dort schaffst.
Das ist bei mir im Blut, im Fleisch und Blut übergegangen. Also ich. Also das war gestern ja Thema im Magenreferat. Also es halt ich wirklich rein. Also ich muss mir gar keine Mühe mehr geben, um lösungsorientiert zu sein oder zu funktionieren. Oder. Also es ist, ich weiß. Also das läuft bei mir einfach so wie alles andere ist normal.
Ja. So,
natürlich gibt es Fälle, wo ich drei tappe, vor allem mit einem Gegenüber. Aber es ist dann so auf einer Ebene, wo man lachen kann und sagen, ja, Trickheit.
Ja.
So, genau. Aber es geht für mich schon weiter. Genau.
Was heisst das für deine Enkel, wenn sie einen lösungsorientierten Grossvater haben? Was weißt du, was profitieren sie von dem?
Genau. Also ich habe auch mit meinen Kindern und meiner Frau nie lösungsorientiert geschafft. Also, das habe ich nicht gemacht. Man sagt ja, der Garagist hat immer das verwahrloseste Auto von allen.
Was ich?
Hast du nicht gehört?
Nein.
Und wir haben sehr originelle Kinder. Genau. Nein, da. Das spielt keine Rolle für dich.
Ja.
Also sicher haben sie einen Grossvater, der ruhig ist, der besonnen ist, der nicht irgendwie.
Der zufrieden ist.
Der fröhlich ist.
Genau.
Also ein Enkel, der läutet mal an und sagt, ich würde gerne kochen mit dir. So, dann kochen wir zusammen etwas.
Ja.
Aber ich werf keine Pfanne in der Gegend rum, wenn etwas nicht klappt.
Ja.
Ganz sicher nicht. Sondern ich bin da ausgeglichen und ruhig. Und das war früher noch schon mal anders gewesen.
Okay.
Ich war schon sehr impulsiv und konnte mich herumsackern. Genau, das mache ich eigentlich nicht mehr. Genau. Wie andere Ventil gefunden.
Okay. Ja. Das ist ja jetzt noch spannend, weil wir vorher gesagt haben, das ist bei dir auf fruchtbaren Boden gefallen.
Mhm.
Also es hat bei dir persönlich schon auch Sachen gegeben, die sich total verändert haben.
Ja. Ja.
Ich habe dich aber nicht mehr gekannt in der impulsiven Phase. Mhm. Oder? Darum ist das für mich jetzt, denke ich, auch was. Okay.
Oh, das ist okay.
Ja.
Aber mehr hat im Privaten auch.
Ja.
Also wenn ich jetzt ein Platt, also ich kann immer mit dem Velo arbeiten. Wenn ich jetzt ein Platt habe, dann schiebe ich das Velo halt einfach zum nächsten Bahnhof. Und früher konnte ich es auch mal in den Bach bewerfen. Das ist also
okay.
Das ist also schon gegangen.
Und wo knüpft man das? Also weißt du, ist das Gelassenheit oder und was hat, wo ist der Loa-Zusammenhang zu dem?
Kann ich nicht sagen, vielleicht ist es aber einfach Gelassenheit, die mit dem Alter kommt, mit der Lebenserfahrung, mit der Form von Bewusstsein.
Ja.
So. Also es nützt ja nicht, wenn du das Velo fortwirfst. Eigentlich. Geht ja meistens kaputt.
Ja, der Vorderreif auch noch platt oder so.
Ja.
Jetzt bist du eben noch Ruderer. Passionierter Ruderer. Ich weiss das, weil ich zwei, drei Mal mit ihm auf ein Boot gucken bin.
Ah, oh, cool.
Das finde ich. Also, Ruder hat viel mit Rhythmus zu tun, mit Zusammenarbeiten, von einem Vierer oder von einem Zweier oder so. Mit. Ich weiß auch nicht, ob man dann Partizipation sagt, wir müssen es miteinander machen oder mit Wertschätzung oder so. Das finde ich einfach auch noch spannend. Also, Ruder ist eine Metapher für mega viel, finde ich. Kannst du da noch etwas sagen, was das. Nur schon das Wasser und so, oder? Wo es so verdammt quackelig ist. Und wenn du ruhig bist, dann ist es überhaupt nicht mehr quackelig. Und so. Sag doch noch etwas zu dem.
Du sitzt halt sprichwörtlich im gleichen Boot.
Ja, das ist cool.
Also, weißt, du sitzt im gleichen Boot, hintereinander. Der, wo, also, beim Rudern fährt man ja mit dem Rücken in die Fahrtrichtung. Also man schaut dorthin, wo man sieht.
Ja.
Und der, der dahinter sitzt, der gibt den Ton an, den Rhythmus.
Was ist das Hinterste?
Also im Heck.
Der, wo gegen hinten...
Genau, also wenn wir jetzt so rudern, oder, sitzt du im Rücken von mir.
Ja.
Oder? Und ich sitze da hinten dran, oder?
Aber ja.
Wir fahren da so.
Du bist vorderst, genau.
Ja, ich bin vorderst.
Ich bin der, eigentlich doch auf der Hinterste, oder? Wir hinten am Boot. Ich gebe den Rhythmus an und du übernimmst den.
Ja.
Und zwar ohne zu murren. Weißt du, das ist einfach so. Also der hinten gibt den Rhythmus an, oder? Ja. Der auf dem Schlag, das ist der Schlagmann, und der gibt den Schlag an. Und wenn du zum Beispiel eine Rennen fährst, dann muss der Schlagmann auch wissen, wann mögen die richtig vorne, wann mögen die drücken mit dabei, wann mögen die nicht. Also der macht dann auch Taktik. Also der ist da ziemlich allein. Und vorne ist der Motor herum.
Ja.
Die machen dann einfach Gas. Ja. Und das Schöne beim Rudern ist wirklich, die Kameradschaft, die fängt eigentlich schon an, wenn man miteinander ins Boot steigt, dass man in Konzentration geht. Also wenn du ein Viererruder hast und einer denkt irgendetwas anderes, der Arbeit noch oder der Beziehung oder irgendetwas, dann kommt es nicht gut. Du merkst das, dann klemmt es irgendwie. Also du musst dich wirklich, weil es ist ein sehr technischer Sport, also auch mit viel Kraft, aber auch technisch, du musst die Bewegungen wirklich schön machen und du musst schön von deinem Vordermann Bewegung übernehmen, sonst ist es einfach nicht rund. Ich kann es nicht anders erklären. Dann klemmt es einfach. Und das ist so wie eine Kameradschaft, wo schön ist. Wie eine Abmachung, wenn wir bei morgen um 6 Uhr haben wir das Boot ins Wasser gelegt, sind gerudert, oder? Das ist wirklich klar, über das muss man nicht mehr reden. Wir gehen steigen ins Boot, wir sind konzentriert. Nach anderthalb Stunden sind wir wieder da. Dann können wir auch Blödsinn machen.
Ja.
Aber auf dem Schiff ist Ruhe.
Ist auch ein bisschen Meditation.
Ja, fest.
Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, den
Rhythmus, Tön, oder? Und es ist wie, wenn einer Marathon läuft oder wenn er trainiert, du weißt manchmal dann gar nicht mehr, wo sind wir durchgefahren.
Ja.
Weil du siehst im Prinzip nur den Hinterkopf von deinem vorderen Mann. Du schaust auch nicht links und rechts, wenn du dich konzentrierst, sondern du bist in der Bewegung drin. Du machst das. Und das ist ein schönes Gefühl, das auch nach ganz kurzer Zeit dich schon entspannt. Also mich entspannt es ganz schnell. Also ich sitze ins Boot, wir rudern ab, wir sind im Rhythmus, dann fährt es ab. Wenn du dich auf etwas anderes konzentrierst, so, und wie dein Leben auch in den Rhythmus hineingehst und einfach da drin hinein bist, und dann trüllen wir, fahren wieder rauf. Das ist super. Das ist eine gute Entspannung. Gute Kameradschaft.
Und der jetzt hinterst.
Schlagmann. Ja.
Schlagmann. Der schaut ja eigentlich in die Vergangenheit.
Der schaut zurück.
Das ist nicht lösungsorientiert, oder? Der schaut eigentlich dort, was war gestern?
Stimmt, ja.
Ja.
Sind wir durchgekommen.
Ja.
Es gibt so einen Witz. Paddler. Paddler sagen, oh, da ist ein Restaurant, da können wir einkehren. Und die Ruderer sagen, da wäre ein Restaurant gewesen.
Ja.
Ja. Ja, genau. Ja.
Schon zu spät.
Schon zu spät.
Schon vorbei. Schon dran vorbei.
Genau.
Ja.
Oh, das ist herzig.
Ja, das ist gut.
Gibt es dann... Also weißt, gibt's dann, könnte man zum Beispiel sagen, wenn wir uns auf dem Vierer, wenn wir uns gegenseitig wertschätzen, sind wir erfolgreicher oder sind wir koordinierter oder so. Wenn ich mit immer einer hockt immer wie uns im Vierer, wo ich eh einen blöden Sieg finde, oder? dann geht es auch nicht so gut.
Also in dem Hobbybereich, den ich rudere, kann man das schon so sagen. Aber ich glaube, wenn jetzt die wirklich im Spitzensport sind, ich denke, die bringen es mental schon auf die Reihe, dass sie die Bewegungen aneinander anpassen, auch wenn sie dann nicht so gut mögen.
Ja.
So. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Obwohl es natürlich viel einfacher ist, wenn man sich gut versteht.
Ja.
Aber ich denke mir, die machen so viele Kilometer im Tag, das muss einfach gehen. Obwohl man ist technisch nie dort, wo man sein will. Also auch die Spitzenruder. Ja.
Und jetzt übertragen in deine Berufswelt, hat es ja mega viel mit Team Spirit zu tun. Also wie mache ich es im Betula, dass wir im gleichen Boot hocken?
Mhm.
Dass wir aufeinander auf den Vorder- oder Hinter schauen? Hast du das gebraucht? Als Vergleich? Mhm.
Ein Mensch ein bisschen der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Also es ist ja so beim Rudern, man sitzt auf einem Rollsitz. Also der Sitz, wo man drauf hockt im Ruderboot, der rollt hin und her. Dann rollt man hinten, tut Ruder ins Wasser und drückt sich mit den Beinen führen und die Ruder gehen in das Wasser. Und der Schlag ist streng. Also es ist Anstrengung. Und dann nimmt man die Ruder aus dem Wasser und fährt ganz zart wieder hinter. Weil dann ist man ja entgegen von der Bootsrichtung. Also wenn du nach hinten schnellst, in der Entspannungsphase, dann bremst du das Boot. Also musst du mental irgendein Bild haben. Ich habe immer das Bild, ich ziehe das Boot an den Zehen unter mir durch. Ganz viel. Und die Entspannung und die Anspannung, das ist ein Rhythmus, den ich auch im Berufsleben habe. Für mich. So. Es gibt Phasen in meinem Alltag, wo ich arbeite, wo ich angespannt bin. Und wenn ich die Tür hinter mir zu mache und aufs Velo steige, dann bin ich schon in der Entspannung.
Ja.
Also ich habe die ganzen 35 Jahre nie das Gefühl gehabt, ich laufe in eine Überforderung rein oder es geht mir gesundheitlich nicht gut. Kein einziges Mal. Ich habe mich immer wohl gefühlt. In der Arbeitswelt, aber auch wieder. Freizeit in der Familie. Und da glaube ich, hat schon damit zu tun, dass einfach jeder hat seine Zeit. So. Und ich habe manchmal auch Nutzerinnen mit heimgenommen. Also wenn man alleine hatte, die haben sie auf die Straße gestellt, hat niemand mehr gezahlt und ich habe in ein freies Zimmer gegangen und gesagt, du kannst genau einen Monat bei uns wohnen. Und ich habe mich gut abgrenzen, hat einen Monat bei uns in der Familie gewohnt und dann hat er gehen. Dann hat er einfach gewusst, er hat Zeit für einen Monat. Aber ich habe mich problemlos abgrenzen, obwohl er bei uns zu Hause gewohnt hat. Mhm. Also das ist etwas, was ich vielleicht schon aus dem Ruder habe.
Hättest du eher aufs Ruder verzichten oder auf Lohen?
Ja, noch aufs Ruder.
Okay.
Ja.
Was?
Ja, ja.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, mal schon.
Ja. Also weißt du, für deine Zufriedenheit hat man jetzt das Gefühl, der Mann hat jetzt zwei Sachen gefunden, die ihm extrem behilflich sind, ein zufriedenes Leben führen.
Ja, ich habe noch viel mehr.
Ja. Warte, ich schaue schnell auf die Uhr.
Ich mache so viel gern.
Ja.
Also ich habe so viele Alternativen zum Arbeiten,
ja,
dass ich manchmal gar nicht mehr arbeiten muss.
Ja.
Nein, ich habe
du bist ja auch gerne arbeiten.
Ich bin gerne.
Oder gehst immer
noch gerne. Gern. Ja. Ja, genau. Ja. Nein, ich hätte so etwas gut können, einfach mit etwas ersetzen.
Ja.
Mit etwas anderem, was auch mir viel bringt. Also wir haben ja auch noch so ein altes Segelboot. Ich bin wirklich viel auf dem Wasser.
Ja.
Das ist schon so. Also ich bin auch sehr gerne auf dem Segelboot. Bin ich auch.
Da bist du bist noch beim Marathonrennen früher.
Ja, früher noch,
genau. Velofahren, du hast viel. Genau. Mit dem Hund in Wald.
Genau. Familie, wirklich.
Ja, so. Ich glaube, deine Frau sollte den Podcast hören. Dann hat sie die Sorge, dass es irgendwie schwierig werden mit dir nach ab dem Dezember. Die wird massiv kleiner.
Die wird schon kleiner,
genau. Ja. Sagst es du ihr?
Ja, ja,
natürlich. Dass sie den Podcast hört.
Natürlich, genau.
Schön.
Ja. Machen wir noch auf, oder? Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr dem Christian noch irgendeine Frage stellen, die ich behindert. Vielleicht müssen wir sie wiederholen, dass wir sie aufnehmen. Dass sie aufgenommen wird, oder? nimmt einen Wunder.
Oder eigene Erfahrung.
Das ist ja
spannend. Also ich habe schon eine Frage. Was machen wir mit den neuen Leuten, dass die ins Loa einkommen und dass das unterstützt wird? Nehmen wir an, ihr habt ja auch immer wieder ein paar Leute, die eingestellt werden. Also quasi, wie machen wir das Loa festhalten?
Ich schnell wiederholen. Der Anton fragt, was machen wir mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die die Kultur übernehmen, die Loa-Kultur und mittragen?
Also die besuchen alle einen dreitägigen Einführungskurs. Das gehört einfach dazu. Und bei dem Einführungskurs ist dann auch alles zahlt. Also die Arbeitszeit, die Spese, die Anreise und der Kurs. Das sagen wir einfach, das ist basic. Wenn man bei uns schafft, wie wenn man im Spital schafft, hat man Arbeitskleider, bei uns hat man einfach den, mindestens den 3-Tage-Kurs. Und dann kommen sie in eine Kultur rein und eben auch in Strukturen rein, wo der Loa fest verankert ist. Also wir haben viel auf struktureller Ebene mit Loa geschafft. Also der Eintrittsprozess von einer nutzenden Person, der ist 100% lösungsorientiert, da gibt es aber Ablauffolgepläne dazu, wo eine neue Mitarbeiterin lesen kann, oder? Was sind die einzelnen Schritte und warum sind die so? Also die erste Frage, wenn uns jemand anruft, ist meistens, in welche Richtung soll es gehen? Also was haben Sie für Wünsche? Wie soll das aussehen?
Was also schon beim Anstellungsgespräch, den dir sagen?
Ganz früh.
Den dir sagen, irgendwie... Ja. Also ein bisschen abchecken, könnte die Person sich eignen.
Genau. Und weißt, wie wir eben lange Zeit ISO zertifiziert sind, haben wir das auch verschriftlicht. Also es gibt einen Leitfaden für ein Vorstellungsgespräch, wo eine neue Mitarbeiterin, die sich eben noch nicht, oder Mitarbeiter, die noch nicht so Intus hat, kann eben nachlesen, was können wir für Fragen stellen. Oder? Also das ist ziemlich fest vorangekommen. Ja. Aber der Einführungskurs ist wichtig.
Und dann, nachher? Im Jahr 2.
Zum Beispiel Simon Job, der gestern bei uns war, die war vor 3 Jahren den ganzen Tag im Betula. Und hat einen Mitarbeitertag gestaltet mit unseren Mitarbeitern. Letztes Jahr war der Donat Rade da, der den ganzen Tag mit allen Mitarbeitern zu irgendeinem lösungsorientierten Thema einen Tag gestaltet hat. So, du bist glaube ich auch schon den ganzen Tag am Mitarbeitertag. Also immer wieder. Aber da kommt auch das Sekretariat und da kommt auch die Küche. Da sind alle dabei. Oder? Und dann nehmen wir uns Zeit für einen Tag, für irgendein Thema, tun uns wieder die Haltung schärfen, wieder ein bisschen entwickeln. So.
Ja. Genau. Kann man auch vorstellen, dass erstens viele Leute bei euch arbeiten wollen und zweitens die dort sind, nicht gerade wieder gehen wollen. Ist das?
Ja, ist schon so, ja. Wir haben immer so ein Spiegelige Blindbewerbungen, wo einfach Leute zu uns kommen, die wissen, wie wir arbeiten und sagen, eigentlich wäre das eine Art, wo ich gerne arbeite. Meldet euch doch, wenn ihr etwas frei habt. Das haben wir immer. Aber wir schreiben trotzdem auch immer aus.
Ja. Fachkräftemangel haben andere, nicht ihr.
Es ist dünner geworden in der Auswahl, aber man könnte auswählen.
Ja.
Aber man merkt es schon auch. Ja. Also wir haben früher ich habe jetzt 30 Bewerbungen von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Jetzt haben wir vielleicht noch 10, die wir wirklich auslesen können. Aber wir haben immer noch. Ja.
Schön.
Und das hat nicht nur mit Loa zu tun.
Ja.
Sondern in der Sozialpsychiatrie gibt es eben auch andere Konzepte. Recovery zum Beispiel. Also herauszufinden, wie jemand ein gutes Leben führen mit der Krankheit. Die ganze Peer-Arbeit, die dazugehört, das ist ganz wichtig. Oder? Die Bilder, die man hat, und dann halt die ganze Sozialraumarbeit, die wir auch machen. Also die sozialen Räume von Rommenson wirklich auch nutzen, antistigmatisierend mit dem Dorf umgehen, mit der Stadt umgehen. Das sind so Konzepte, die ganz, ganz wichtig sind. Ja. Jetzt habe ich drin. Entschuldigung.
Jetzt haben wir noch mal eine Frage.
Ich habe
im
Jugend- und
Kinderbereich
gearbeitet. Ich arbeite dir auch. Wir haben zusammen für 7 Jahre und haben auch lösungsorientiert gearbeitet. Ganz fest. Und so etwas, was mir aufgefallen ist, dass die lösungsorientierte Ansatz, die Haltung, die man dann auch verinnerlicht und unglaublich prägend ist für das Schaffen und für das Leben, so wie es du erlebt hast, auch für mich war. Aber auch irgendwie ein Ansatz ist, wo man kann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen Leben, Ausleben, anwenden. Und wir haben doch auch oft Situationen gehabt, wo wir uns nicht einig waren. Leute, die das Loa genommen haben und auf dem Loa etwas gemacht haben, was es gar nicht ist. in meiner Wahrnehmung. Gibt es das bei euch auch? Wie bist du mit dem umgegangen als Leiter in einer Institution? Hat es solche Fälle gegeben, dass die Mitarbeiter unter sich gefunden haben, das ist aber nicht lösungsorientiert, nur weil es der einfachste Weg ist?
Ja, genau.
Also das ist das Thema, das mich interessieren würde.
Merci.
Ich glaube, wir sind dem begegnet, oder ich bin dem begegnet, indem wir klar unterscheidet haben in Alltags- und Reflexionsebene. Also wenn ein Nutzender bei mir beim Velo die Luft rauslässt, dann gehe ich nicht auf ihn zu und sage, was brauchst du, dass das mal nicht passiert. Sondern sage ich, jetzt wird das Velo gepumpt, aber so bitte. Wenn wir zwei Wochen später Standortbestimmung haben oder wir haben ein Entwicklungsgespräch miteinander, dann frage ich ihn vielleicht, oder? Für was ist das gestanden? Und so haben wir an und für sich zum einen eine gute Alltagshaltung, wo man einfach sagt, so gehen Menschen miteinander auch um. Auch direkt sagen, wie es mir geht, regt mich auf. So. Und das andere ist in der Reflexionsebene, probieren herauszufinden, was muss sein, dass das nicht mehr so ist. Und so sind wir dem eigentlich ein bisschen auf den Weg gegangen. Was du sagst, da beobachte ich, oder haben wir beobachtet, viel bei Leuten, die frisch zu uns gekommen sind. Die haben dann nach dem 3-Tages-Kurs eigentlich ein bisschen den Hang zum Laissez-faire. Oder? Und mit der Unterscheidung haben wir dem immer relativ gut können begegnen und haben die Leute auch können mitnehmen, weißt? An so eine Standortbestimmung oder einen Austausch und ihnen zeigen, wie nehmen wir jetzt das auf? Und wie bearbeiten wir jetzt das Thema lösungsorientiert?
Aber wir sind es angegangen mit.
Wir sind es angegangen, ja. Aber nicht im Alltag lösungsorientiert.
Selbst nicht. Also, das heisst auch, ihr habt einfach auch eure Führungsverantwortung wahrgenommen und gesagt, wir sagen, ja, wie Loa Betula funktioniert.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nein, also, es wäre da nie gegangen. Also, ich glaube, da gäbe es gar nicht mehr. Also, ich hatte da Chefsache gesehen.
Also, nie endlos Diskussionen, Haltungsfragen mit ihm oder so.
Sondern nein. Die Haltung ist eigentlich schon. Die
Haltung ist Gesetz. Ja, bei uns. Ich habe immer gesagt, das ist nicht unser Stil. Also, wir haben auch schon von uns von Mitarbeitenden getrennt, wo oftmals andere Sachen wichtig geworden sind. Die haben vielleicht eine Ausbildung gemacht in irgendwie Trauma und, wo dann unglaublich defizitbelastet angefangen haben, ja, zu arbeiten. Oder? Und dann haben wir uns trennen gesagt, das ist nicht unser Stil. Das mag gut sein an einem anderen Ort. Bei uns geht das nicht. Bei uns geht das nicht. Und dann haben wir uns getrennt. Ja. Aber dann muss geführt werden.
Ja. Hast du keine Sorge, dass jetzt mit dieser neuen Struktur, die wo ja flacher ist, sind dann die. Also weißt du, es wirkt ja wie, du bist quasi verantwortlich gewesen für, so machen wir es bei uns. Und jetzt machen dann das 4 oder 5 oder 6. Mhm.
Der Primus Inter Pares, eine von ihren Aufgaben ist der Raum halten.
Ja.
Mhm. Und dann macht er Raum. Ja. Da bin ich das. Stefan Deininger, der ist 15 Jahre bei uns, der hält den Raum. Der ist verantwortlich genau für so konzeptionelle Sachen, für so inhaltliche Sachen. Ja. Also, da habe ich eigentlich keine Bedenken. Ja.
Weil er diese Rolle zugeschrieben hat. Ja. Sonst würde ich jetzt sagen, ja, dann weiß niemand sagt, das geht, das geht nicht, das braucht. Also, es ist auch so wie ein Führungsteil.
Ja, das übernimmt er. Ja.
Die Sachen visualisiert. Irgendwie Bilder, die an Loa erinnern, oder 50-50-Regeln in der Teamsitzung aufgehängt. Oder etwas, das immer wie euch triggert, dass ihr dranbleibt am Loa. Weil der Alltag, der ist oft Alltag. Und man vergisst eigentlich in Kurzgesprächen, in Kurzinterventionen, also immer, dass man könnte im Loa-Modus. Oder wenn du mit dem ersten Büchlein lesen kannst,
du Loa-Modus. Ja,
Wie wird das
eben triggert, wie Visualisierung oder so? Also wir haben ja verschiedene Bereiche. Es findet ja nicht alles am gleichen Ort statt. Und so sind auch verschiedene Lösungen. Also im einen Bereich hat es so Erinnerungen, oder? Und im anderen Bereich hat es das nicht. Was überall passiert ist, dass immer wieder auch die Frage kommt, ist jetzt das lösungsorientiert? Zum Beispiel. auch an einer Teamsitzung, die starten wir immer mit einer Recovery-Geschichte. Also wir fragen immer in die Runde, gibt es irgendein Erlebnis aus den letzten 2-3 Wochen, wo wirklich so ein bisschen zeigt, wie sich unsere Menschen entwickeln. Also da ist etwas, man startet immer mit etwas Positivem. Und das andere ist, wenn ich zum Beispiel Journal lese, wenn ich mir die Zeit nehme, mache ich wirklich nicht mehr viel. Vorher habe ich es mehr gemacht. Und ich sehe, es ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in einer Problemhypnose drin. Also es ist nur noch schwierig. Dann gebe ich ihr eine Rückmeldung. Also direkt. Und sage, ich habe das gelesen, das hat mich erstaunt. So. Gibt es nicht noch etwas anderes zu schreiben? Ich gebe ihr dann vielleicht den Tipp, mach doch einmal 2-3 Wochen lang oder schreibe mal das gelingende Grün. Der, der anspruchsvoll ist, rot, dass du siehst, wie bist du da, oder? So Sachen, aber das ist auch geführt, halt, oder? Und ich glaube, das ist das Rezept, das du vorher gesagt hast, oder? Dass es wirklich jemand in der Hand hat und auch erwartet. Auch wenn man neues Personal anstellt. Also das ist ganz klar, das ist die Frage, wie stellen sie sich das vor? Geht das? Müssen sie da? Und. Also das ist ein Kriterium zum Beschaffen. Ja.
Jetzt machen wir einen Punkt.
Gerne.
Herzlichen Dank.
Da bin
ich auch.
Wenn ich noch darf.
Ja, aber sicher.
Sie haben vorhin, oder du, ich weiß jetzt nicht genau, du hast vorhin ganz kurz auf das Thema Strukturen bist du eingeschwenkt, als gefragt worden ist, wie haltet ihr dieses Noah lebendig oder so. Und ich würde gerne noch mehr wissen von diesen Strukturen. Einige hast du jetzt genannt. Könntest du ein paar sagen?
Strukturen sind immer mit Haltungen verbunden bei uns. Und also, es kann zum Beispiel kein Beistand kann bei uns jemand anmelden. Also, ein Beistand kann anrufen und sagen, ich habe hier Frau Meier, sie würde gerne bei Ihnen wohnen. Dann sagen wir am Telefon, das ist doch schön, Frau Meier soll doch selber anrufen. Und ohne das geht es nicht. So. Also, das ist einfach Haltungsstruktur. Das ist ganz klar, ohne das geht es nicht. Wenn wir einladen für eine Standortbestimmung, dann ist der Termin schon abgemacht worden in einer Phase, wo alles gut ist. Unsere Leute, wenn sie zu uns kommen, haben die Erfahrung gemacht, Sitzung gleich Katastrophe, gleich Krisenmanagement, irgendetwas. Und wir drehen den Spiess und sagen, eine Standortbestimmung, da geht es darum, sich auszususchen, weil es alles gut gelungen und wohin soll es gehen. Und so sieht auch die Standort die vierte Traktandenliste aus für die Standortbestimmung. Was ist gelungen? Warum ist es gelungen? Wohin soll es gehen? Alles. Die verschicken wir aber jedes Mal. Dass der Beistand, wenn er kommt oder wer auch immer, weiss, was sind die Themen. Oder? Und wenn er sich nachher noch über irgendetwas unterhalten will, dann kann er das gerne machen, aber ohne uns. Also das sind so Strukturen, die wir einfach im Alltag immer wieder brauchen, die das Lösungsorientierte ganz klar im Vordergrund stellt. Da gibt es ganz viel oder Mitarbeiterentwicklungsgespräche, wo wir sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10 muss jemand mindestens beim 6 sein, oder? Und wenn er nicht dort ist, dann gibt es ein Mitarbeitergespräch, wo wir tatsächlich auch hingehen und schauen, wo ist denn so anspruchsvoll, wie machen wir es. Und wenn das nicht ist, dann gehen wir gerade in die Entwicklung. Dann gehen wir gerade, wohin soll es gehen, wie soll das gehen. Und für das Mitarbeiterentwicklungsgespräch lädt sich die Mitarbeiter und der Mitarbeiter selber ein. Sie meldet sich beim Vorgesetzten und sagt, ich hätte das jetzt gern. Und nicht der Vorgesetzte sagt, du musst jetzt kommen. Sondern die Mitarbeiter, es ist ja ein Geschenk für sie. Oder? Und so haben wir ganz viele Sachen gedrückt. Oder? Sind wir angegangen und überlegt, wo ist da irgendwo ein Dreh nötig, wo können wir etwas so machen, dass es wirklich bei den Leuten, die mit dem zu tun haben, gut ankommt.
Und, merci. Und
es gibt unzählige.
Ja, das kann man vorstellen, aber danke.
So im Kleinen, oder?
Ja, ist gut. Ja. Ist für euch alle gut? Für alle Fragen? Oder? Super. Danke vielmals.
Bitte gern.
Dass du so viel erzählt hast. Es ist ultra spannend. Eben, also wenn es um die Strukturen geht, könnte man ewig irgendwie noch weitermachen. Und du könntest erzählen, wie es war und wie es jetzt ist und so. Aber ich glaube, wir haben mega viel erfahren für heute.
Super.
Danke. Merci. Danke, dass du da gewesen bist. Merci. Und dass ihr gekommen sind alle.
Ja, das ist schön. Ja.
Ja.
Applaus.